Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Laubbläser und Laubsauger nerven ja wohl total. Also ich kenne wirklich niemanden, der die gut findet. Und trotzdem tröten und blasen und saugen die im Moment überall rum. Dabei ist das ökologisch überhaupt gar nicht sinnvoll.
Alles, was im Laub lebt, hat kaum eine Chance, das unverletzt zu überstehen. Und man zieht damit so richtig kleine Vernichtungsschneisen durch den Garten oder die Parkanlage.
Sagte Magnus Wessel vom Bund für Umwelt- und Naturschutz. Und der wird uns gleich noch ein paar Gründe mehr nennen, warum man Laub besser liegen lassen sollte. Eigentlich. Ihr erfahrt das alles im frischen Podcast vom Update. Heute ist Montag, der 19. November. Natürlich blicken wir auch auf die Ereignisse im Jemen. Die Houthi-Rebellen wollen ja keine Raketen mehr abfeuern, im Moment gegen Saudi-Arabien. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, so bewertet das Guido Steinberg. Der ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Allerdings, sagt er, von Frieden kann man natürlich noch lange nicht sprechen.
Wenn Sie dann noch im Hinterkopf haben, wie die Trump-Administration in den letzten Jahren agiert, wenn Sie auch im Hinterkopf haben, dass die Trump-Administration alles versucht, um weitergehende Sanktionen gegen die Saudis im Fall Khashoggi zu verhindern, dann ist da doch einiger Pessimismus angebracht.
Mehr Hintergründe bekommt ihr in dieser halben Stunde Podcast. Und wir klären eine der vielleicht essentiellsten Fragen ever, ever, ever heute am Welttoilettentag. Die Frage lautet: Wie rum hängt die Klopapierrolle richtig? So rum ist es auf jeden Fall falsch.
Wenn es nämlich hinten zur Wand abrollt, hat es auch immer Kontakt zur Wand. Und da weiß man nun nicht, was da alles noch irgendwie an der Wand sich rumbewegt und eventuell Kontakt zum Toilettenpapier haben könnte. Also von daher ist es richtig, dass das Toilettenpapier auf jeden Fall nach vorne abgerollt werden muss.
Ja, ganz logisch. Es gibt doch überhaupt gar keine andere Möglichkeit, oder? Na, Burkhard Strunk muss es wissen. Der beschäftigt sich nämlich von Berufswegen mit Klopapierrollen und kann das natürlich ja noch genauer erklären und begründen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Seit 4 Jahren Bürgerkrieg. Rund 10.000 Menschen sind nach Schätzungen der UNO getötet worden. Rund 8 Millionen Menschen brauchen dringend Lebensmittel und 2 Millionen sind auf der Flucht. Von Frieden ist der Jemen weit entfernt. Dann heute vielleicht doch etwas Hoffnung, denn die Houthi-Rebellen wollen auf Raketenangriffe gegen das Nachbarland Saudi-Arabien verzichten. Das haben sie angekündigt. Es ist sogar von einem Waffenstillstand die Rede. Ob das wirklich ein Zeichen ist in Richtung Frieden, darüber habe ich gesprochen mit Guido Steinberg. Der ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich wollte erstmal von ihm wissen, ob ihm eigentlich diese Ankündigung jetzt wirklich etwas Hoffnung macht, denn die Lage ist ja kompliziert. Die jemenitische Regierung kämpft gegen die Houthis, Sunniten gegen Schiiten. Irgendwie ist es aber auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Also, ist da ein bisschen Hoffnung nach dieser Ankündigung?
Ja, auf jeden Fall. Also die Ankündigung einer Waffenruhe ist in jedem Konflikt ein potenziell gutes Zeichen. Und es hat sich in den letzten Wochen ein entscheidender Parameter verändert. Die USA haben nämlich in Gestalt des Verteidigungsministers Mattis und auch in Gestalt des Außenministers Pompeo eine solche Waffenruhe gefordert. Und sie haben den Konfliktparteien eine Frist genannt von 30 Tagen. Und das dürfte wohl der wichtigste Grund dafür sein, dass wir jetzt tatsächlich eine Art Waffenruhe sehen, von der wir nur hoffen können, dass sie dann auch Bestand hat.
Das heißt, dieser Druck von Seiten der USA war durchaus sinnvoll?
Ja, der war sinnvoll. Saudi-Arabien und auch die VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja im Jemenkrieg eine sehr bedeutende Rolle spielen nach den Saudis, sind stark abhängig von amerikanischen Waffenlieferungen, aber auch von der Luftbetankung, von Zielinformationen, auch von der Instandhaltung der amerikanischen Flugzeuge. Und wenn die US-Regierung eine solche Forderung stellt, kann das nicht einfach ignoriert werden in Riad.
Welches Interesse könnten die Houthis denn haben an einer Waffenruhe?
Nun, die Houthis sind zunächst einmal eine recht kleine Organisation, die zwar in den letzten Jahren angewachsen ist, weil sie so eine Art Quasi-Staat im Nordjemen beherrscht, aber letzten Endes sind sie sehr viel schwächer als die Saudis und die VAE. Und sie sehen jetzt natürlich die Möglichkeit, während einer Waffenruhe ihre Gewinne zu stabilisieren. Wenn sie sich in irgendeiner Form halten können gegen diese reichen und mächtigen Nachbarn, dann ist das für sie ein Erfolg. Und es wäre für sie katastrophal, wenn sie den Eindruck erwecken würden, dass sie die Bemühungen der UNO, vor allem aber die Bemühungen der Amerikaner, jetzt nicht honorieren. Deswegen haben sie aus meiner Sicht überhaupt keine andere Wahl, als Ja zu sagen zu diesem Waffenstillstand. Er ist allerdings für sie eher ein Erfolg als für Saudis und Emiratis.
Warum ist das so?
Nun, ganz einfach deshalb, weil die Saudis und die Emiratis sehr, sehr ehrgeizige Kriegsziele definiert haben. Sie wollen auf jeden Fall, dass die Houthis sich nicht nur aus der Hauptstadt Sana'a zurückziehen. Sie wollen auch, dass die Bewegung entwaffnet wird. Sie argumentieren ja immer, sie hätten es da mit einer Art jemenitischer Hisbollah zu tun, die eine existenzielle Bedrohung des Königreichs Saudi-Arabien darstellt. Sie wollen auf jeden Fall diese Bedrohung aus ihrer Sicht beseitigen. Und wenn auf der Grundlage der gegenwärtigen Frontlinien ein Waffenstillstand Bestand hat, dann haben sie dieses Ziel nicht erreicht.
Lassen Sie uns mal gucken auf die Reaktion der jemenitischen Regierung. Gibt es da schon eine? Also haben die auf dieses Angebot schon irgendwie reagiert?
Nicht, dass ich wüsste, aber sie sind auch nicht der Akteur, der da wirklich zu reagieren hätte. Die jemenitische Regierung ist eine Marionette der Saudis. Letzten Endes kommt es darauf an, wie Saudi-Arabien und wie die VAE reagieren. Die jemenitische Regierung hat überhaupt keinen Einfluss auf diesen Konflikt. Sie stellt einige Truppen, die unter dem Kommando der emiratischen Streitkräfte agieren, aber sie ist kein Akteur. Die faktische Regierung des Jemen, die wird von den Houthi-Rebellen gestellt. Die Regierung, die jetzt in Riyadh und teils in Aden sitzt, er hat überhaupt keinen Einfluss auf den Konflikt.
Jetzt gibt es also erstmal dieses, ich nenne es jetzt mal Angebot, eben keine Raketenangriffe mehr zu starten. Wenn wir jetzt aber mal überlegen, wie könnte denn ein dauerhafter Frieden gewahrt werden? Wie könnte, sollte das am besten funktionieren, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich glaube, dass das die ganz schwierige Frage ist. Zunächst einmal wäre es selbst für einen dauerhaften Waffenstillstand Voraussetzung, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Kriegsziele herunterschrauben. Und das wird nur geschehen, wenn die Amerikaner ihren Druck nicht nur aufrechterhalten, sondern vielleicht auch noch erhöhen. Aus saudi-arabischer Sicht ist es vollkommen inakzeptabel, dass die Houthis als bewaffnete Gruppierung im Nordjemen fortbestehen. Und aus Sicht der Houthis ist es absolut unabdingbar, dass sie ihre Waffen behalten und auch ihre militärischen Strukturen, damit sie nicht anschließend von Saudi-Arabien und vor allem den saudi-arabischen Verbündeten im Jemen bekämpft werden. Das ist letzten Endes, das sind Ziele, die sind vollkommen inkompatibel. Und es wird davon abhängen, inwieweit die Saudis unter Druck der Amerikaner stehen, damit solche Gespräche Erfolg haben können. Wenn Sie dann noch im Hinterkopf haben, wie die Trump-Administration in den letzten Jahren agiert, wenn Sie auch im Hinterkopf haben, dass die Trump-Administration alles versucht, um weitergehende Sanktionen gegen die Saudis im Fall Khashoggi zu verhindern, dann ist da doch einiger Pessimismus angebracht.
Die schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen wollen ihre Raketenangriffe auf das Nachbarland Saudi-Arabien einstellen. Und ich habe darüber gesprochen mit Guido Steinberg, der ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, es ist wirklich so herrlich. Endlich Herbst und endlich wieder dieses absolut vertraute. Oh. Ja. Das könnte man sich wirklich den ganzen Tag lang anhören, ne? Oh Gott. Horrorartig. Es geht dann über Stunden, weil man in Deutschland so wahnsinnig gerne Laub saugt. Keine Ahnung, ob das nur bei uns so ist, ob das zu unserem deutschen Ordnungssinn passt. Jedes Blättchen wird ja ratzfatz weggeblasen, aufgesaugt. Frage ist natürlich, ökologisch, Ist das überhaupt so sinnvoll? Laub weg oder nicht? Verena von Keitz aus unserer Redaktion hat dazu recherchiert. Warum muss das denn überhaupt weggemacht werden, das Laub, Verena?
Also man muss schon sagen, ein wichtiger Grund ist sicher in den Städten, dass wir nicht ausrutschen auf dem Laub. Also wenn wir uns die Straßenbäume angucken und die ja jetzt wirklich gerade ganz viel Laub abwerfen, wenn das auf Geh- und Fahrradwegen liegen bleibt und am Fahrbahnrand und dann kommt da irgendwie noch Regen dazu, irgendwann vielleicht mal in diesem Jahr auch, dann kann das ja eine echt glitschige Angelegenheit werden und da kann man schnell wegrutschen. Also, dass die Kommunen da auf die Sicherheit im Straßenverkehr achten, das ist auf jeden Fall berechtigt. Allerdings ist es so, wie du es auch schon beschrieben hast, dass in vielen Kommunen, in vielen Städten das Laub einfach komplett aus der Stadt entfernt wird. Also auch in Parks oder auch von diesen Baumscheiben, also den Stückchen Erde, in denen Straßenbäume drin stecken. Und erst werden dann die Laubbläser, die blasen die Haufen zusammen und dann kommt das Auto mit diesem Sauger, der aussieht wie ein großer, ich sag mal, Alienwurm und der saugt dann diese Laubhaufen weg und zurück bleibt wirklich die reine nackte Erde, die aussieht wie geleckt. Und das ist wirklich ein ökologisches Problem.
Warum? Warum ist das so?
Also weil im Laub einfach sehr viele Insekten, also Insekten, Spinnen, Würmer und auch manchmal kleine Säugetiere drin sind, die von diesem Laubsauger aufgesaugt werden und das in der Regel nicht überleben. Das sagt Magnus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Das sind ungefähr 200 Stundenkilometer, mit dem das Laub eingesaugt wird. Alles, was im Laub lebt, hat kaum eine Chance, das unverletzt zu überstehen. Und gerade die in diesem Jahr besonders ja im Auge liegenden Insekten haben dabei wenig Chance, das zu überleben. Und man zieht damit so richtig kleine Vernichtungsschneisen durch den Garten oder die Parkanlage.
Und er sagt, es wäre viel besser, zu Besen und Rechen zu greifen, um das Laub zur Seite zu kehren. Das macht übrigens die bayerische Stadt Starnberg konsequent. Da sind die Mitarbeiter der Stadt nur mit solchen leisen Handgeräten unterwegs. Wahrscheinlich sehr zur Freude der Anwohner. Grundsätzlich empfehlen Naturschützer eigentlich da, wo es möglich ist, das Laub liegen zu lassen.
Ja, aber ist das denn so gut? Also kriegt der Boden dann nicht, je nachdem wie viel Laub das ist, vielleicht auch einfach zu wenig Sauerstoff oder so?
Eigentlich in der Regel nicht. Also es ist eher im Gegenteil, dass so eine Laubschicht den Boden sehr gut schützt, zum Beispiel davor, dass er austrocknet.
Es sammelt sich ja dann tatsächlich auch Kondenswasser und solche Sachen bei Temperaturwechsel mit unter den Blättern und verdunstet nicht so schnell wieder. Der zweite Aspekt dabei ist, dass alles, was auf der Erde liegt, ja eigentlich Futter ist für das, was in der Erde lebt. Und wenn man das regelmäßig entfernt, hagert man den Boden aus und Regenwürmer finden weniger zu fressen, was nicht gut für den Boden ist.
Und gerade bei den Straßenbäumen, die eh schon sehr unter Wassermangel leiden in der Stadt und unter Nährstoffknappheit, gerade bei denen wäre es eigentlich wichtig, das Laub auf den Baumscheiben liegen zu lassen. Aber genauso wichtig ist es eigentlich auch in den Parks.
Ja, da ist es ja auch gar kein Problem, wenn es da liegen bleibt, weil ich meine, da sind keine Straßen, keine Bürgersteige, ist eigentlich egal.
Der Boden ist meistens sowieso nicht so rutschig und man muss auch sagen, in der Laubschicht, die dann sich so bildet, wenn man es nicht wegmacht. Da können viele Tiere, zum Beispiel auch Igel, überwintern. Die sind auf solche Möglichkeiten angewiesen. Ohne Laub finden die keinen Schutz. Und Magnus Wessel vom BUND sagt, dieses penible alles Laub wegsaugen, das sei auch oft einfach so eine reine Optiksache, weil es dann eben ordentlicher aussieht. Und er empfiehlt für Grünflächen und Parks.
Also in einem öffentlichen Park würde ich spontan sagen, kann man das eigentlich je nach Dicke überall liegen lassen, wenn man unbedingt den ästhetischen Punkt haben will, dass die Rasenflächen frei von Laub sind, dann kann man das auf den Baumscheiben, unter den Büschen und unter den Hecken entsprechend ablegen. Die klassischen Frühblüher, die dann irgendwann durchkommen, kommen alle damit klar, sich durch eine dünnere Blattschicht auch mal durchzuarbeiten. Also kein Krokus wird daran sterben, dass er Laub auf sich drauf hat. Im Gegenteil, an einigen Stellen nutzt das Laub einfach beim Schutz der Pflanzen, weil dickes Laub ist einfach auch ein super Frostschutz.
Und neben diesen ganzen ökologischen Aspekten ist auch noch wichtig, dass gerade die Laubbläser problematisch sind, auch für uns Menschen.
Okay, weil die so laut sind wegen der Abgase oder was?
Genau, also einmal die Lautstärke und weil sie eben auf Benzin betrieben sind. Das Umweltbundesamt rät deshalb auch von den Dingern ab. Und außerdem haben Forscher der Technischen Universität in Graz in Österreich vor ein paar Jahren festgestellt, dass diese Laubbläser 6 bis 10 Mal so viel Feinstaub aufwirbeln wie ein Besen. Also nicht wegen des Antriebs, sondern einfach den Feinstaub, der auf der Straße rumliegt. Und deshalb sind zum Beispiel in Graz diese Teile auch einfach das ganze Jahr verboten.
Gut, wir merken uns einfach, Verena, Laub eigentlich am allerbesten liegen lassen. Ne? Mhm. Das sagen die Umweltschützer. Schont auch die Nerven von Anwohnern,
wenn
diese Laubbläser und Sauger nicht zum Einsatz kommen. Und ja, wir könnten endlich einen Körper mal wieder in Laubhaufen machen. Wobei, du möchtest ja nicht so gerne, ne?
Mhm.
Ach komm, war so schön.
Okay, doch ins Laub.
Ah, herrlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ohne Muskeln läuft nix. Ne? Also ohne Muskeln könnten wir nicht laufen, nicht sitzen, keine Tüte Milch hochheben, Erbsensuppe essen, hinsetzen, aufstehen. Das ganze Zeug. Muskeln sind gut, man kann sie trainieren, dann werden sie größer, definierter. Und andere Menschen denken dann wahrscheinlich erstmal, ah krass, guck mal, der oder die trainiert bestimmt viel und ist dadurch ganz schön stark. Ja, der oder die verliert manchmal leider auch die Relationen und pumpt dann immer weiter, wie bekloppt, weil er oder sie denkt, also das mit den Muskeln, ich bin doch immer noch nicht so muskulös, da geht noch mehr. Und irgendwann ist man dann richtig drin in so einer Art Sucht. Das nennt man Muskeldysmorphie. Das ist eine Körperwahrnehmungsstörung. Und die kommt nicht nur, aber vor allen Dingen bei Männern vor, die Bodybuilding machen. Und das hat dann eben auch extreme Folgen. Deshalb bietet die Caritas in München jetzt eine Beratung an für Frauen und Männer mit Adoniskomplex. So nennt man das auch, diese Körperwahrnehmungsstörung. Stefan Beuting erzählt euch jetzt, was es damit auf sich hat und auch, was man dagegen tun kann.
Wenn du dich von außen betrachten möchtest, dann nimmst du einen Spiegel. Dann hast du einen objektiven Eindruck davon, wie du aussiehst, wie muskulös du bist. Das klappt, außer bei Muskeldysmorphie.
Es gibt sowas, das heißt Spiegelexpositionsübungen, da geht es um genau das.
Christian Strobel, Therapeut und Experte für Muskeldysmorphie bei der Caritas München.
Jemand zieht zum Beispiel jetzt, je nachdem, wo die Problemzone ist, sein T-Shirt hoch und dann wird gefragt, was siehst du da? Also was ist dein Eindruck? Ja, und es geht sofort um Problemzonen. Also es geht sofort um den Bizeps, der vielleicht noch nicht muskulös genug ist oder die Nackenpartie, die noch nicht ausgearbeitet ist.
Egal wie dick die Muskeln tatsächlich sind, das Selbstbild signalisiert zu wenig. Das reicht nicht. Am Anfang steht häufig der Wunsch, sich fit zu fühlen und etwas für die Figur zu tun. Bei manchen verselbstständigt sich das dann.
Irgendwann mal sind die Betroffenen in so einer Abwärtsspirale fast schon aus so einem Selbstoptimierungswahn fast schon und eben dem sozialen Rückzug, immer dünner, immer perfekter zu werden, eben aber auch gleichzeitig immer muskulöser. Dazu kann sich eine Essstörung ausbilden. Die Leute hungern, trinken nur noch Proteinshakes.
Sich bewusst ernähren, Sport treiben, Leistung zeigen, das sind gesellschaftlich anerkannte Werte. Das sehen wir jeden Tag in sozialen Medien und im Fernsehen. Wer das alles nur ein Stückchen zu weit treibt, der kann in die Sucht abrutschen. Bei mehr als 30 Stunden Training die Woche sind Belastungsbrüche möglich. Betroffene greifen zu Steroiden. Aus Motivation zur Bewegung wird gesundheitsgefährlicher Sportzwang.
Wenn man mit einer Grippe Sport macht, das kann ja ganz leicht tatsächlich bis hin zu einem Herzversagen gehen oder zu so einer Muskelerschlaffung.
Genaue Zahlen gibt es nicht. Schätzungen zufolge liegt der Anteil in der Bevölkerung zwischen 1 und 8%. Das wären mindestens 80.000 Betroffene. Unter den Bodybuildern könnten 25% eine gestörte Körperwahrnehmung haben. Jeder Vierte wäre demnach gefährdet. Marvin ist Bodybuilder und betreibt einen Fitnessblog. Er sagt aber, dass er ganz zufrieden mit sich sei.
Also meine Beine finde ich ziemlich beeindruckend, würde ich sagen. Und ja, die Arme sind auch nicht verkehrt. Der obere Rücken, Schulterpartie, so, das sind so meine Vorzeigeelemente, würde ich mal sagen.
Marvin ist 29. Seit 8 Jahren macht er Bodybuilding. Hauptberuflich arbeitet er für einen englischen Sportartikelhersteller. Direkt danach kommt der Sport.
Jo, im Moment bin ich so bei 5-6 Tagen reines Krafttraining die Woche, was sich dann aber nicht nur auf die 5-6 Tage beschränkt, sondern dann auch auf 2-3 Tagen auf doppelte Trainingseinheiten, das heißt morgens und abends.
Wir überschlagen mal und kommen auf ca. 30 Stunden.
Ja, das haut ungefähr hin.
Wenn so viel Zeit investiert wird, sagt Christian Strobel, dann leiden häufig entweder Job oder Sozialleben oder beides. Wenn dann der Leidensdruck steigt, dann versucht er zunächst die Motive dafür aufzuspüren.
Woher kommt eigentlich genau dieser starke Wunsch, so leistungsstark, perfekt, stahlhart zu sein? Ne? Also da dreht sich um so Punkte wie, gibt mir das vielleicht eine Art Sicherheit oder gibt mir das irgendwie das Gefühl von Kontrolle oder steigert das vielleicht meinen Selbstwert?
Wer zwanghaft trainiert und Sport treibt, der versucht etwas zu kompensieren, eine Leere zu füllen. Strobels Aufgabe ist es dann, das herauszufinden und in kleinen Schritten Alternativen zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt?
Eine Verbesserung, sehr, sehr hoch. Eine komplette Heilung, sodass es nie wieder ein Thema würde, müsste man gucken.
Dafür sei die Datenlage zu dünn. Marvin jedenfalls sagt, er habe kein Problem mit Muskeldysmorphie, fühle sich heute wohl mit allem. Das habe er aber auch seiner Freundin zu verdanken.
Wobei ich da auch gestehen muss, da gab es auch schon Tage, so nach 1-2 Jahren, nachdem ich mit dem Ganzen so richtig intensiv angefangen habe, wo sie auch gesagt hat, du pass mal auf, vielleicht musst du hier und da doch nochmal schauen und vielleicht ist es momentan irgendwie zu intensiv.
Das Problem, was dann oft eintritt, der oder demjenigen wird die Qualifikation abgesprochen. Strobel kennt diese Sätze.
Sie sind jetzt nicht vom Fach, sie machen jetzt nicht 7-mal die Woche Sport, sie sind nicht in der Bodybuilder-Szene, sie können das nicht nachvollziehen, die anderen haben schon mehr.
Genau deswegen wäre es enorm wichtig, Ansprechpartner in der Szene zu haben. Gemeinsam mit Studios und Fitnessketten eng zusammenzuarbeiten. Gemeinsames Ziel? Sport nachhaltig und gesund zu betreiben. Das hat Strobel versucht. Bisher ist er damit aber auf taube Ohren gestoßen. Und auch Marvin sagt, er sieht gerade nicht, dass sich da etwas tut.
Persönlich habe ich schon das Gefühl, dass viele mit der Thematik einfach nicht offen genug umgehen.
Ja, zu viel Sport ist nicht gut und zu wenig natürlich auch nicht. Und die Frage bleibt eben, warum ist es eigentlich so schwer, einen Mittelweg zu finden? Stefan Beuting hat euch erklärt, was Muskeldysmorphie ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da liegen Orte zigtausende von Kilometern voneinander entfernt und eigentlich denkt man, Moment mal, was soll denn das jetzt miteinander zu tun haben? Aber ja, doch, es gibt da einen Zusammenhang, eine Verbindung. Und zwar zwischen den schlimmen Waldbränden in Kalifornien in den USA, den Überschwemmungen in Italien und diesem sehr, sehr heißen und sehr trockenen Sommer bei uns. Klimaforscher gehen davon aus, dass das etwas mit dem Jetstream zu tun hat. Was das ist und welcher Effekt dahinter steckt, das kann uns Verena Leyendecker vom Wetter Online erklären. Schönen guten Abend, Verena.
Ja, guten Abend.
Verena, dann lass uns mal mit dem Grundlegenden anfangen. Also was ist dieser Jetstream? Was kann der? Was macht der?
Also der Jetstream, das ist ein Starkwindband in etwa 10 Kilometer Höhe, das sich so in Wellen rund um den Globus im Bereich der mittleren Breiten windet. Die Flugzeuge nutzen diesen Jetstream zum Beispiel als Rückenwind, um von den USA Richtung Europa zu fliegen. Dieser Jetstream, der transportiert nicht nur Flugzeuge, sondern auch Tiefdruckgebiete, also fungiert sozusagen wie eine Autobahn für diese Tiefdruckgebiete.
Also das sind Winde, die sich da ganz weit oben im Endeffekt zusammenschließen. Und was machen die denn? Also welchen Einfluss nehmen die?
Diese Winde, dieser Jetstream bestimmt eigentlich auch das Wetter. Also er befindet sich ja in 10 Kilometer Höhe, aber er bestimmt das Wetter am Boden. Kannst du dir so vorstellen, es sind halt diese Wellen, wenn du einen Wellenberg hast, in diesem Bereich hast du halt Hochdruckgebiete. Und wenn du ein Wellental hast, dann hast du halt vermehrt Tiefdruckgebiete.
Und das heißt, dieser Jetstream, je nachdem, wie lang oder kurz die Welle ist, bestimmt eben dann auch darüber, wie kurz oder wie lang das Hoch- oder Tiefdruckgebiet dann bleibt.
Genau, das macht es auf jeden Fall. Und das ist halt gerade das Problem, oder was sich halt in letzter Zeit verändert hat. Nämlich zum einen ist der Jetstream schwächer geworden in der Vergangenheit. Zum anderen ist es so, dass die Wellen sozusagen steiler sind. Das heißt, die Berge sind höher und die Täler tiefer. Und dann ist es noch so, dass sich die Berge und die Täler nicht so oft verändern. Das heißt, sie bleiben an der gleichen Stelle. Und das hat alles Folgen für das Wetter bei uns.
Und das heißt eben auch, dass man dann eine längere Trocken- oder Hitzeperiode hat zum Beispiel oder dass sich so eine Schlechtwetterfront einfach nicht von der Stelle bewegt?
Ja genau, also das heißt es tatsächlich, nämlich die weitreichendste Folge davon ist, dass der Jetstream sozusagen weniger meandriert. Das heißt, das Wetter hält sich sozusagen länger über einen bestimmten Zeitraum. Wenn du zum Beispiel im Bereich eines Wellenberges liegst, das heißt ja vermehrt Hochdruckgebiete, und dann bleibt dieser Wellenberg einfach länger bestehen, so wie es zum Beispiel auch diesen Sommer bei uns in Deutschland der Fall war. Das heißt, du hast einfach eine sehr lange Phase mit Hochdruckgebieten und es bleibt sehr lange trocken.
Aber woher nimmt denn dieser Jetstream überhaupt seine Kraft? Also alles, was ich so weiß von starken Winden, im Endeffekt versucht die Natur so einen Ausgleich zu schaffen zwischen, warm und kalt?
Genau, zwischen warm und kalt. Und in diesem Fall des Jetstreams ist es der Ausgleich zwischen der kalten Arktis und den warmen Tropen. Und da hat sich jetzt so ein bisschen was das Gleichgewicht verändert. Nämlich aufgrund des Klimawandels, so das wird dem Klimawandel zugeordnet, ist diese Temperaturdifferenz zwischen der Arktis und den Tropen geringer geworden. Und das ist ja sozusagen die Nahrung für diesen Jetstream. Das liegt daran, dass die Arktis sich halt schneller erwärmt als die Tropen. Das wiederum kannst du dir so vorstellen, wenn das Eis der Arktis geschmolzen ist, dann wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert und stattdessen wird die Sonnenstrahlung absorbiert, also direkt in Wärme umgewandelt. Und diese Wärme kommt auf den ganz normalen Klimawandel, den wir überall haben, dann nochmal obendrauf.
Das heißt, weil dieser Temperaturunterschied jetzt geringer geworden ist, hat dieser Jetstream nicht mehr diese Kraft, diese Power, die er sonst hat.
Genau. Und er bewegt sich einfach auch nicht mehr so stark und bleibt mehr oder weniger konstant an einer Stelle stehen.
Das heißt, diese langen Wärme- oder Hitzeperioden, diese Überschwemmungen, die Waldbrände, das sind im Endeffekt Effekte des einen und desselben Phänomens.
Ja, genau. Also das wird alles auf diesen Jetstream zurückgeführt. Zum Beispiel auch jetzt die lange Dürre in Kalifornien. Von den Waldbränden wurde jetzt ja auch ganz viel berichtet. Das wiederum ist auch ein Effekt des Jetstreams, der halt mehr oder weniger stationär war. Genau. Und so hängt das Klima sozusagen auf der ganzen Welt irgendwie miteinander zusammen.
Verena, danke dir, dass du uns erklärt hast, was der Jetstream ist und was er im Endeffekt mit unserem Wetter hier unten auf der Erde macht. Verena Leindecker von wetteronline.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und heute, am Welttoilettentag, müssen wir auch mal über eine Sache sprechen. Eine Frage eigentlich, die wirklich essentiell ist. Wie rum hängt die Klopapierrolle richtig? Also hängt sie richtig rum, wenn das Papierende nach vorne von der Wand weghängt oder wenn das Ende an der Wand anliegt? Ja, ich weiß, ist ein Luxusproblem, aber wir wollen das jetzt wirklich endlich mal grundsätzlich klären. Und ich habe das gemacht mit Burkhard Strunk, der leitet bei Hering Sanikonzept den Service für öffentliche WC-Anlagen. Also, wie rum gehört die Rolle?
Ja, also aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, sondern wir praktizieren es auch so, dass wir die WC-Papierrolle praktisch von der Wand hinweg abrollen zu dieser Bremse, zu diesem kleinen Deckel, der auf dem Papier aufliegt. Weil zum einen sieht man dann die Prägung oder den Druck des Toilettenpapiers natürlich deutlich vor sich, weil die Vorderseite sichtbar ist. Und gleichzeitig ist auch diese kleine Bremse, dieser kleine Deckel auf einer WC-Papierrolle die Abrisskante für das vorperforierte Papier.
Das wäre jetzt der Idealfall. Also wenn das Papier nach vorne hängt, nicht hinten zur Wand, setzt natürlich voraus, dass man so einen Deckel hat. Jetzt gibt es durchaus sanitäre Anlagen, die nicht so komfortabel ausgestattet sind, wo dieser Deckel eben nicht vorne dran ist. Und da sehe ich das immer wieder, dass quasi die Rolle eher dann hinten an der Wand hängt. Mich macht das immer total wahnsinnig, weil ich denke, können die Leute die Toilettenpapierrolle nicht richtig rum aufhängen?
Da bin ich absolut bei Ihnen, weil wenn es nämlich hinten zur Wand abrollt, hat es auch immer Kontakt zur Wand. Und da weiß man nun nicht, was da alles noch irgendwie an der Wand sich rumbewegt und wie eventuell Kontakt zum Toilettenpapier haben könnte. Also von daher ist es richtig, dass das Toilettenpapier auf jeden Fall nach vorne abgerollt werden muss.
Also so ist es wirklich gedacht, ja?
So ist es gedacht. So ist ja auch der Aufdruck auf dem Papier. Und vor allen Dingen auch, je nachdem, welche Qualität Sie haben, ist die weichere Seite ja auch die, die nach vorne hin sichtbar ist, die man eigentlich letztlich auch nutzen soll, weil es einfach die angenehmere Seite auch ist.
Aber wie kann es dann sein, dass so viele Menschen auf dieser Welt die Papierrolle falsch rum aufhängen? Wie kann das passieren?
Ich denke mal, das ist Unachtsamkeit. Das ist ja kein böser Wille oder irgendwas. Oder vielleicht ist es auch irgendwas, was man nicht weiß. Aber definitiv ist es verkehrt herum.
Vielleicht wissen es die Menschen auch einfach nicht besser. Müsste man eine Aufklärungskampagne starten zum Beispiel?
Das wäre eine Maßnahme. Könnte man tun, ja.
Aber wie könnte die aussehen?
Ja, indem man es wirklich mal über die Medien, das sind Sie ja durchgefragt, über die Medien einfach mal kommuniziert oder vor jeder Nachrichtensendung vielleicht so einen 5-Minuten-Trailer einspielt.
Oh ja.
Wie handhabe ich mein Toilettenpapier zu Hause richtig? Artgerecht sozusagen.
Wie viel Mal sind Sie diese Frage eigentlich schon gefragt worden, Herr Strunk? Welche Seite ist richtig?
Eigentlich schon häufig, wenn wir unsere Reinigungskräfte einweisen in die WC-Anlagen. Wir sind ja auch Produzent von diesen WC-Anlagen, die Firma Hering. Und wir haben ja oft Einweisungen unseres Reinigungspersonals. Da ist die Frage nicht selten. Es wird schon häufig gefragt, wie rum muss ich denn jetzt die Rolle einlegen, dass zum einen die Funktion gewährleistet ist. Das ist natürlich auch wichtig bei unseren technischen Geräten, die wir haben. Und eben auch die Nutzerfreundlichkeit. Und da erklärt man das schon häufiger. Wir haben das auch auf den Nachfüllschächten unserer Papierspender genau per Bilder auch gezeigt, wie rum die Rollen einzulegen sind.
Herr Strunk, ich bin froh, dass Sie so gut organisiert sind und dass Sie uns erklärt haben, wie es richtig funktioniert und wie man es richtig machen sollte.
Ja, gerne, jederzeit.
Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Ja, sage ich auch nochmal an dieser Stelle. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Und bitte, bitte merkt euch das. Geht jetzt bitte nochmal in euer Bad. Checkt das. Die Papierrolle hängt dann richtig, wenn das Papierende nach vorne von der Wand weghängt. Wir haben es jetzt endgültig geklärt.
Die einzige Möglichkeit, Klorollen aufzuhängen.
Ja. Also ich meine, kann das so schwierig sein, oder? Aber ich wette mit dir, morgen renne ich hier wieder bei uns auf die Toilette und hänge das erstmal wieder andersrum, weil irgendjemand das heute nicht gehört hat. Sonja Meschkat ist mein Name, Verena von Kaltz war auch noch mit dabei.
Tschüss.
Bis bald, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.